Jetzt kommt Wisst ihr bestimmt. Der Podcast von Thomas und Thomas. Nein. Na gut, der von Maurer und Schick. Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Erst Thomas.
True Thomas. Und damit auch sehr liebe zuhörende Person. Und Sie haben schon gemerkt, ich habe gleich einen Köpfler, Kickstart als mögliche hinein in das Thema gemacht. Wir werden in dieser Woche bei Maurer und Schick ganz viel über Ungarn sprechen, über die Wahl, die geschlagen würde, über all das, was dann Folgen haben könnte. Und natürlich werden wir auch noch über ein paar andere Themen sprechen. Donald Trump zum Beispiel, der ist irgendwie unvermeidlich in dem Podcast, hat wieder was gepostet, worüber man sprechen darf, weil es Auswirkungen hat. Stimmt's, Thomas?
Ja, muss. Also ich bin nicht der Erste, der das sagt, und ich werde es nicht zum letzten Mal sagen, aber der Tag, an dem man das Gefries einmal nimmer sehen muss und sich dann die Stimme dazu, die spielt ja im Kopf automatisch inzwischen auch schon. Furchtbar.
Ja, und dann werden wir auch über einen Mann sprechen, den schaut man sich immer wieder gerne an, weil er ist einfach gut gealtert, ist fesch geblieben. Ja, immer noch zu schön, muss man sagen. Karl-Heinz Grasser, immer noch zu schön.
Ja, und schöne Haare. Elegant angegraut, aber wirklich schöne Haare.
Oh je, jetzt wird's problematisch.
Wie macht man aus 52% 66%? Ganz einfach, man beteiligt sich bei der Wahl in Ungarn. So gelangt es jetzt nämlich eben der Tisza-Partei von Peter Magyar. Ich will jetzt natürlich ein bisschen provozieren, denn man darf schon darauf hinweisen, Viktor Orban hatte bei der letzten Wahl 2022 sogar 54% der Stimmen erreicht. In absoluten Zahlen muss man dann aber jetzt auch wieder einschränken, hat die dieser Partei jetzt wieder mal mehr bekommen. Aber es ist ein Ergebnis, über das man sprechen sollte, weil ich finde, viel von der vordergründigen Freude, die jetzt da aufgepoppt ist in Westeuropa, ist ein bisschen unberechtigt.
Unberechtigt? Bin ich nicht ganz der Auffassung, aber da können wir diskutieren. Ich finde es möglicherweise ein bisschen früh, aber also die grundsätzliche Freude ist, glaube ich, gerechtfertigt, und die Erwartungen, da muss man, glaube ich, noch ein bisschen hinschauen.
Ja, genau. Kommen wir mal ganz kurz zum Faktischen. Was vermutlich passieren wird, ist, dass Ungarn einen Kredit für die Ukraine freigeben wird. Da geht es um rund 90 Milliarden. Gleichzeitig dazu erhöht das die Chance des Staats Ungarn, dass es auch bisweilen eingefrorene Gelder des Covid-Wiederaufbaufonds von der EU freigegeben werden können. Da soll es zwischen 9 und 17 Milliarden Euro gehen, also je nach Berechnungsmaßnahme. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass Ungarn wieder in Sachen Rechtsstaatlichkeit wieder auf ein zentraleuropäisches, westeuropäisches Niveau käme. Das ist ja auch etwas, was angekündigt wurde. Also da kann man davon ausgehen, da wird es ein Gesetzespaket geben, wo dann auch unter anderem Verfassungsrichter neu strukturiert werden, wo dann auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk neu strukturiert wird. Also da ist einiges zu tun, muss man ganz ehrlich sagen, aber es besteht die Chance, dass das getan wird, sagen wir mal so, in durchaus einer positiven Absicht.
Ja, also die Möglichkeiten des Staatsumbaus sind ja praktisch nahezu unbegrenzt, wenn ich es richtig verstanden habe, weil ja der Orban das im eigenen Interesse in diese Form gegossen hat, und dass das jetzt dem anderen zugefallen ist, war jetzt sicher nicht die ursprüngliche Intention. Was ich nicht genau weiß, weil im Vorfeld habe ich da noch darüber gelesen, dass theoretisch der Orban, wenn er die Wahl verliert, noch die Möglichkeit hätte, weil ja das alte Parlament noch 14 Tage, glaube ich, im Amt ist oder am Monat, eines von den beiden.
Also
dass mit der noch existierenden Zweidrittelmehrheit von Fidesz sie manche Gesetze so verändern könnten, dass man eine Vierfünftelmehrheit braucht, um sie wieder zu ändern. Das ist im Vorfeld diskutiert worden. Ich weiß nicht, ob das noch offen ist. Momentan schaut es nicht so aus, als würde der Orban diese Option ziehen. Aber das sollte man vielleicht auch erst für gesichert annehmen, wenn die Amtsübergabe offiziell ist.
Ja, also derzeit sieht es so aus, als würde er die politische Niederlage eingestehen und dann jetzt nicht weiter mitmachen wollen in irgendeiner Form der Destabilisierung des Staates. Aber bei Viktor Orban weiß man ja nie. Und um jetzt Jean-Claude Juncker zu zitieren, der es da seinerzeit mal sehr treffend gesagt hat, Diktator, also Es besteht noch immer das Potenzial, dass Viktor Orban in seinen letzten Tagen an der Macht die dann auch wirklich rabiat ausüben würde. Aber wie gesagt, ich bin ja nicht so euphorisch, was das nächste Parlament anlangen wird. Da wird von der neuen Führungspartei rund 140 oder vielleicht sogar 142 Abgeordnete geben. Ich sehe das immer ein bisschen als eine schleichende Entmachtung des Parlaments, wenn so viele neue Köpfe reinkommen in ein Parlament, die davor nicht irgendwie im politischen Betrieb überhaupt angeduckt waren. Sei es jetzt als Mitarbeiter auf unteren Ebenen oder dergleichen mehr. Gibt es jetzt zig Beispiele in Europa. République en Marche von Macron in Frankreich zum Beispiel oder auch die NVP in Österreich, die neue Volkspartei, als Sebastian Kurz da mit wirklich, wirklich vielen neuen Menschen ins Parlament gezogen ist, hat man ja auch drauf geblickt und gesagt, ah, übrigens, die wissen nicht einmal, wo es Klo ist, geschweige denn, wie sie einen Antrag einbringen können. Man hatte gesehen, was daraus geworden ist, ganz ehrlich gesagt. Dieser Erneuerungs-Inszenierungstrieb ist nicht immer gut, wenn es gleichzeitig dann auch mit Regierungsarbeit, verantwortungsvoller Regierungsarbeit einhergehen soll. Also da, wie gesagt, das sind meine Probleme, meine Schmerzpunkte, die ich ein bisschen habe, oder nennen wir es einfach mal Sorgenpunkte. Muss ja nicht immer gleich ein Schmerzproblem sein.
Ja, da würde ich jetzt einmal ein bisschen wohl oder übel einen Vertrauensvorschuss aussprechen, weil was anderes nutzt ja nichts. Weil ja nach doch diesen 16 Jahren Orban, es gab von diesen 16 Jahren ungefähr 14 keine organisierte Opposition, also Leute, aus deren, weiß nicht, schneller Parteitätigkeit man irgendwie halt Profis rausziehen könnte. Also da ist wirklich ein bisschen Stunde Null. Und das heißt, es wird natürlich auch notwendig sein, dass du jetzt eigentlich mit den Orban-Methoden die Enturbanisierung betreibst, weil das ja bis in die tiefsten Strukturen des Staates alles mit Loyalisten besetzt ist. Und die Gefahr ansonsten, dass es halt wie in Polen, dass jeder Versuch einer Reformgesetzgebung dann letztlich, in Polen ist es der Staatspräsident, scheitert daran, dass irgendjemand sagt, der dort vom Orban einbetoniert wurde, die ist gegeben, aber wenn ich es richtig verstehe, also mit dieser Zweidrittelmehrheit kann man diese Institutionen auflösen, umbenennen und so weiter. Das ist alles jetzt demokratisch nicht so wahnsinnig schön, aber es ist eben auch kein solider demokratischer Fahrplan vorhanden, den man einhalten könnte. Den müsste man neu aufsetzen und dann kann man nur hoffen, dass der Herr Magyar und seine Leute nicht sich blitzartig einen Machtrausch ansaufen an den Möglichkeiten, die sie derzeit haben.
Die 16 Jahre, die du angesprochen hast, ja, unbestritten, man muss sagen, immerhin noch besser als im Iran, wo ein Großteil der Bevölkerung innerhalb des Regimes der Mullahs überhaupt erst einmal geboren wurde. Also da ist jetzt sozusagen die ungarische Gesellschaft schon noch ein bisschen besser dran.
Definitiv, ja. Also ein paar können sich auch an früher noch erinnern, an die Zeit vorm Onkel Orban.
Ja. Was ich mir ja auch frage, wann wird Russland eingreifen? Also nicht im Sinne, dass sie kleine grüne Männchen schicken, so wie in Moldawien, aber wann wird es diese andere, eine oder andere False Flag Aktion geben, wo man da Propaganda oder sonst irgendwas machen wird? Das hat man ja bisher nicht machen können, dann in einem Staatsbetrieb, der so kontrolliert ist, wie der ungarische es von der Partei von Viktor Orban war. Da konntest jetzt nichts machen, da hast jetzt nicht irgendwie die große Fake News Erzählung bringen können, weil es war jedem klar, das geht sich nicht aus. Aber jetzt, nachdem auch die Amerikaner das Interesse an dem Staat verloren haben, stelle ich mir schon die Frage, probiert Russland bzw. das Regime von Wladimir Putin weiterhin Einfluss irgendwie in dem Land zu nehmen, weil es ja doch einfach recht praktisch ist, da einen Stachel in der EU sitzen zu haben? Oder suchen die sich jetzt einfach ein anderes Land, mit dem er da auch, sagen wir mal so, destabilisieren kann?
Also ich glaube, es hieße, die russischen Dienste ein bisschen unterschätzen, wenn man glaubt, dass sich die immer nur auf ein Land gleichzeitig konzentrieren können. Sehe ich weniger. Also was Ungarn angeht, haben sie vielleicht noch einen relativ langen Hebel mit der Ölpipeline, weil Ungarn unter Orban seine Energieversorgung praktisch komplett auf russisches Öl abgestellt hat. Sowas kann einen leicht in den Arsch beißen, wie wir ja auch vor ein paar Jahren erfahren mussten. Ansonsten haben sie, glaube ich, derzeit am aktivsten noch in der Slowakei die Regierung vom Herrn Fico Aber man weiß ja, dass es auch bei uns, also wenn ich an den völlig zerstörten Herrn Hafenecker denke, der wirklich mit einer Emotionalität, die ich ihm gar nicht zugetraut hätte, betrauert hat, dass Brüssel jetzt die einzige Patriotenregierung, die echte, der die FPÖ auch immer nachgestrebt hat, einfach brutal beseitigt hat aus seiner Perspektive, dann würde ich sagen, da ist schon ein Potenzial an, also da ist eine Erbengemeinschaft bereits vorhanden, diese Aufgabe, die der Herr Orban nicht mehr ausüben kann, glaube ich, gern übernehmen würde bei uns, ja.
Bei uns ist ein gutes Stichwort. Ich habe mich ein bisschen mit den Google-Trends auseinandergesetzt am Wahlabend, weil mich einfach interessiert hat, was wollen jetzt die Österreicher eigentlich über ihr Nachbarland, mit dem man ja auch über Jahrhunderte im Grunde in einer, zumindest unter einer Krone, beziehungsweise dann unter einer Kronendoppelspitze, dieses Geschichtsreferat lassen wir jetzt mal aus, vereint war, wissen. Und da hat es interessante Trends gegeben. Also erstens mal muss man ja dazu sagen, all das, was ans Burgenland grenzte, jene Wahlbezirke, die haben schon Orban gewählt. Also vielleicht ist dort noch insgesamt ein Menschenschlag, der sich halt ein bisschen an Hang zu, sagen wir jetzt mal so, starken Typen hat.
Maybe, wir wollen das jetzt nicht ins Burgenländische unbedingt weiter vertiefen, obwohl das ja mal Westungarn natürlich war. Und der starke Mann des Burgenlandes ja wieder zurück ist nach seiner Kehlkopfoperation. Und glaube ich wirklich das Erste, was er gesagt hat, nachdem er das technisch überhaupt wieder konnte, war eine Kritik an der Bundespartei. Also das heißt, er ist wieder der Alte. Also da kann man wirklich sagen, alles Gute zur doch sehr schnellen Genesung.
Ja, genau. Und was bei den Google-Trends aber tatsächlich aufgefallen ist, weil ich habe immer gedacht, alle Leute werden da irgendwie Sextape oder so etwas dazu googeln. Na, hat mich enttäuscht. Keiner wollte es wissen. Ganz viele Menschen wollten wissen, welcher Religion der neue Premierminister denn angehört. Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber...
Hätte ich auch nicht erwartet, dass es die Hauptfrage ist und ich hätte würde vermuten, irgendwas zwischen Katholik und Taufschein-Katholik, alles andere wäre jetzt für jemanden, der ja doch davor auch bei Fidesz Karriere gemacht hat, unwahrscheinlich. Aber stimmt, nachdem ja das Sextape irgendwie im Wahlkampf versucht wurde, groß zu spielen, und er ja verhältnismäßig attraktiv ist. Also man muss auch sagen, wenn ich unbedingt muss, schaue ich mir lieber ein Sextape mit dem neuen als mit dem scheidenden ungarischen Premier an. Also muss ich auch nicht, aber wenn ich die Wahl habe, fällt sie sehr deutlich aus.
Ja, ob das ein Wahlmotiv auch in Österreich mal werden könnte, können wir an anderer Stelle besprechen. Aber es wäre interessant. Ja, die Debatte ist schon interessant. Ja.
Also man will sich vielleicht beides nicht vorstellen, aber eins nur weniger als andere.
Ja, ja genau. Passt. Übergehen wir das Thema.
Ja, aber was wirklich auch interessant zu beobachten sein wird, und ich glaube, da wird man aber frühestens dann, also immer vorausgesetzt, die Machtübergabe läuft es wirklich einigermaßen klar, wird man wahrscheinlich auch erst ungefähr zur Halbzeit sagen können, wird es wieder so etwas wie eine Medienlandschaft in Ungarn geben, die den Namen verdient? Wird es wieder irgendwas, eine Form von unabhängiger Berichterstattung überhaupt geben? Weil ja, ich nehme an, Ungarn ist von den Problemen, die Printmedien und Traditionsmedien auf der ganzen Welt haben, auch nicht ausgenommen. Die hatten nur zusätzlich dazwischen so massive andere Probleme, dass das praktisch keine Rolle gespielt hat, weil war ja ein Toter kriegt keinen Schnupfen. Ne? Aber jetzt wäre die Möglichkeit, sich einen Schnupfen zu fangen, wieder da. Und das ist schon besser als vorher.
Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, wie man wieder Medien in einer Form aufbaut, auch ein öffentlich-rechtliches Mediennetzwerk wieder in einer Form aufbaut, dass es bei den Menschen akzeptiert wird, dass es angenommen wird, dass sie wieder unterscheiden werden können, was ist Fake News, was ist tatsächlich verifizierte Information. Und da bekommt man ja jetzt in Zentraleuropa mal man kommt da in die seltene Gelegenheit, dass eine Regierung will, dass es große öffentlich-rechtliche Medien gibt. Also Schweiz mal ausgenommen, wo jetzt auch in zwei Volksentscheiden die Bevölkerung mit wirklich überwältigender Mehrheit gesagt hat, ja, bitte, wir wollen öffentlich-rechtliche Medien. Die haben sie ja übrigens auch gegen eine Kürzung der Haushaltsabgabe abgesprochen, woraufhin die Schweizer Bundesregierung ja trotzdem eine Erhöhung, die ja de facto dann mit Inflation und so weiter einer Kürzung gleichkommt, durchgesetzt hat. Also gegen den Volkswillen, muss man dazu sagen. Und in Ungarn wirst du mal drauf losgelassen, da will eine Regierung, dass die will sich auch wirklich, zumindest sagt er das derzeit, kritischer Journalismus hinstellen und sich von dem messen lassen. Also spannend, wie man das machen kann. Und ist vielleicht auch ein Lernfeld für Österreich, wo es ja derzeit auch Bestrebungen wieder gibt. Bundesminister bzw. Medienminister und Vizekanzler Andreas Babler hat das ja gesagt, er möchte gern tatsächlichen Journalismus fördern und nicht, sagen wir jetzt mal pauschal, Medienhäuser. Also vielleicht sollte man doch irgendwie Ungarisch lernen, um da unmittelbar Lehren rauszuziehen und den nicht nur über Google Translate reinzuziehen.
Wie gesagt, wir können nur warten. Also man in allen Porträts über den Herrn Magier, die ich gelesen habe, wurde erwähnt, dass er privat ein bisschen ein Häferl ist und Kritik gar nicht so gut verträgt. Wenn er es schafft, sozusagen Journalismus als institutionelle Kritik wieder zurückzubringen, muss man sagen, wäre das aus diesem Winkel sogar besonders lobenswert für jemanden, der nicht gern kritisiert wird.
Und jetzt wird's richtig, richtig, naja.
Jemand, der nicht gern kritisiert wird, ist eine wunderbare Überleitung zum nächsten Herrn, über den wir sprechen wollen, weil ihm wird es ja eigentlich nichts zu kritisieren geben, aber es wird trotzdem immer wieder Kritik an ihm geübt, egal was er macht. Donald Trump. Der hat jetzt ganz, ganz viele Sorgen. Zum Beispiel einer davon ist, dass Giorgia Meloni ihn verlassen hat. Sie hat sich von ihm abgekehrt, ist nicht mehr seine transatlantische Partnerin, ist nicht mehr sozusagen die Übersetzerin des Trump-Englisch in das EU-Verständnis, in das EU-Regelwerk hinein, sondern sie hat gesagt, nein, also diese Angriffe gegen Papst Leo gehen nicht. Man erinnere sich, zuvor hat Donald Trump mal kurzfristig ein Bild gepostet gehabt. Das hat ihn, übellaunige Leute würden das so lesen, als Jesus gezeigt, der einen, sagen wir mal, GI heilt. Thomas Maurer hat gesagt, na, der heilt eigentlich den Epstein.
Er schaut zumindest so aus, wobei man sagen muss, John Stewart hat behauptet, das ist er. Also auch John Stewart hat einen grauen Bart und hat sich gemeint gefühlt. Aber ich würde im Zweifelsfall von der Verträglichkeit der Charaktere, glaube ich, würde Donald Trump eher Jeffrey Epstein heilen als John Stewart.
Ja, Papst Leo hat daraufhin eben Kritik geübt an Donald Trump, aber nicht so sehr wegen dieses Bildes, sondern grundsätzlich, weil er gesagt hat, ja, Friedenspräsident, man solle nicht jenen nachfolgen, die das Schwert führen, kann man jetzt historisch schon ordentlich drüber diskutieren. Das hat auch J.D. Vance, der Vizepräsident, probiert.
J.D. Vance, das möchte ich einwerfen, J.D. Vance hat mehr oder weniger gesagt, der Papst soll sich ein bisschen zusammenreißen, bevor er Theologie kommentiert. Und das finde ich eigentlich schon wieder sehr, da habe ich im ersten Moment auch gedacht, das ist ein Satire-Plattform-Spruch, aber er ist echt.
Ich glaube tatsächlich, dass J.D. Vance sich mehr von Gott gesandt sieht als Papst Leo.
Das ist ein bisschen als eine Konvertitengeschichte, ne? J.D. Vance ist ja ein verhältnismäßig frisch gebackener Katholik. Ja, und da vermute ich einmal, gibt es ja so eiferer Ecken, in denen dann wahrscheinlich über Auslegungen katholischer Dogmen aus dem 16. Jahrhundert mehr diskutiert wird, als über diese wirklich langweiligen Bergpredigtsachen, der ganze Hippie-Scheiß mit Barmherzigkeit und so, das ist, glaube ich, nicht der Jesus, den der J.D. meint.
Ja, das ist ja auch das Schöne an Religion, dass jeder alles reinprojizieren kann, was sie oder er da drinnen zu finden meint.
Im Zweifelsfall, ja, also wie man jetzt Donald Trump als Jesus, da muss man, glaube ich, innerhalb des Katholischen, um das zu argumentieren, schon recht gelenkig sein. Aber wir wissen ja vom Peter Thiel, der ja praktisch der Chef vom JD Vance ist, dass Donald Trump der Katechon ist, also der von Gott gesandte Mensch, der den Antichristen, der gerade wirklich ziemlich, also der grassiert, der ist wie Unkraut momentan überall in Form von eben Steuern, Sozialleistungen und solchen Sachen. Und Donald Trump ist aus der Perspektive vom Thiel zumindest derzeit der Katechon, und vielleicht ist es dann nur mehr so eine Art Beförderung zu Jesus. Also vielleicht ist das eine Art Biennalsprung, wie im Beamtenrecht. Wenn du lang genug Katechon warst, bist du irgendwann Jesus. Vielleicht gibt's katholische Kreise, die das so auslegen.
Ja, wobei auch da gibt's ja den Gegenbeweis mittlerweile. Donald Trump hat das auch gepostet. Nicht er selbst hat's generiert, sondern repostet ein Foto, wo Jesus ihn umarmt. Und ja, das kennen wir alle aus irgendwelchen Sketchen von der Löwinger Bühne oder sowas, wo man sich dann die Hände ganz fest um den Körper schlingt und dann in eine Ecke steht und dann so tut, als würde man gestreichelt werden oder liebkost werden von einer Person, mit der man irgendwie in der Ecke steht und Schmusibum, Schmusibo macht. Nein, aber die sind beide mit dem Gesicht zu sehen. Und wenn sie jetzt schon beide auf einem Bild zu sehen sind, dann können sie ja nicht ein und dieselbe Person sein.
Es ist zumindest eine Beugung der Naturgesetze, die Jesus dokumentiert zumindest in seiner aktiven Zeit auf Erden nicht vorgenommen hat. Also er hat Tote zum Leben erweckt und konnte über Wasser gehen, aber dass er an zwei Orten gleichzeitig physisch sichtbar war, ist zumindest nicht überliefert.
Ja, genau. Beugung der Naturgesetze ist auch ein Stichwort, das ich noch kurz aufnehmen möchte, nämlich blickend nur auf Giorgia Meloni und diese Abwendung von Donald Trump.
Wenn sie ja, wobei ich glaube, er hat sie wäre, glaube ich, sie musste halt den Papst verteidigen, weil sonst kriegt sie richtig Schwierigkeiten in Italien, vermute ich mal.
Ja, sie kann Grundrechnung
sagen. Aber sie hat sozusagen nicht demonstrativ mit ihm gebrochen, das war dann er. Also er war dann gleich, hat dann mehr oder weniger reagiert, also selber blöde Kuh, brauchst mich gar nicht mehr anrufen.
Ja, aber die Form der Reaktion, das ist ja das, worüber ich noch ganz kurz mit dir sprechen möchte. Es gab ein Telefoninterview mit der Corriere della Sera, also das ist eine durchschnittliche italienische Zeitung. Aber jetzt stell dir vor, du bist der Typ in Italien und du hast da jemanden, der so spricht wie Donald Trump am anderen Ende des Telefons und macht mit dem ein Telefoninterview. Also ich habe auch schon Glück gehabt, indem ich Telefonnummern bekommen habe, dann Menschen angerufen habe und die haben ja dann was Gutes gesagt, was ich als eine Geschichte verwerten ließ. Aber das ist dann doch irgendwie Next Level, dass du eine Telefonnummer hast von Trump und dann dort anrufst und sagst, so, und jetzt würde ich aber gern. Und das ist ausgegangen. Also Respekt zu diesem Bruch der Naturgesetze, die es irgendwie medial doch noch gibt.
Ja, aber ich hätte ja an Stelle dieses Corriere della Sera Journalisten, glaube ich, die Tonaufzeichnung noch wirklich von Geheimdienstleuten überprüfen lassen, ob das ein Trump-Imitator war, weil das hätte ich für am wahrscheinlichsten eigentlich gehalten, aus dessen Perspektive außer. Aber ja. Hast du es einmal probiert? Wolltest du ihn mal anrufen?
Nein, leider. Ich habe bis jetzt nicht dran gedacht, muss ich auch gestehen. Aber natürlich, ab jetzt sind alle Felder offen, weil wir verkaufen mehr aus der Karriere. Also hat auch mit der Medienstruktur in diesem Land zu tun. Aber wir sind der größere Laden. Also wenn
sollte es eigentlich gehen, ja. Also der musste ja noch nicht einmal irgendwie einen Art Offenbarungseid leisten und sich als Fan outen oder so, sondern der hat ganz normal ein Interview gekriegt.
Ja, genau. Leider gibt es ja keine Tonaufnahme, die dann auch öffentlich zugänglich wäre. Aber mich würde interessieren, Trump sich dann vielleicht doch die eine oder andere italienische Phrase zurechtgelegt hat, und das Italienische hatte schon super Schimpfwörter, also denen, ob er dann über Meloni sagt, stronzo, stupido oder sonst irgendwas, das hätte mir schon gefallen. Oder vielleicht hat ihm auch Melania dann irgendwie ein slowenisches Schimpfwort beigebracht.
Also ich glaube, dass zwar Omerta und so durchaus im Trump-Umfeld eine wichtige Rolle spielt, aber dass er sich dazu erniedrigt, eine andere Sprache als, also ich glaube, er empfindet schon als Beleidigung, dass Englisch komplizierter ist, als er es spricht. Und das heißt, mit ganz anderen Sprachen noch anfängt, das kann ich mir nicht vorstellen.
Wäre es nicht klüger, einfach über das Wetter zu reden?
Ich habe schon angekündigt, wir reden über einen Mann, der elegant ergraut ist. Und das ist jetzt nicht nur Thomas Maurer. Wir sprechen auch über Karl-Heinz Strasser. Nee, du hast schon so die Jon Stewart-Frise, es kommt hin und heute hast du auch noch nicht rasiert, also es
ja, ist näher. Ja, stimmt, er kennt ja ein bisschen, aber ich glaube, mit dem Ausgangsmaterial ist diese feinsinnige jüdische Melancholie des Jon Stewart nicht erreichbar. Was soll ich machen?
Feinsinnig, wie gesagt, die Überleitungen fließen heute einfach so dahin. Feinsinnig ist natürlich auch Karl-Heinz Grasser, der hat ja, wie alle Menschen in dieser Republik wissen, das eine oder andere finanzielle Problem. Eines davon ist eben sein Konkurs, wo es jetzt darum geht, wie viel Geld kann die Republik von ihm zurückbekommen. Und da müssen wir auch einen fetten Shoutout an, ich würde sagen, einen der tüchtigsten Beamten dieser Republik machen, Wolfgang Peschorn, den Leiter der Finanzprokuratur. Ich glaube, ich habe es in dem Podcast noch nie erzählt, aber der Mann ist wirklich ein Arbeitsviech. Ich kann mich erinnern, es war an einem Freitag vor Weihnachten, 15 bis 18 Jahren, ich schaue aufs Handy, 22 Uhr irgendwas, wir waren gerade bei der Weihnachtsfeier der Kleinen Zeitung, Wolfgang Peschorn ruft an. Ich habe mir gedacht, na, hebt man halt ab, weil vielleicht ist eine Geschichte oder so. Wir hatten zu dem Zeitpunkt ein technisches System, das all unsere Printartikel so irgendwann eben zu dieser Zeitpunkt schlagartig ins Netz stellte und der Herr Peschorn hat sich wirklich jeden Abend um 22 Uhr die Mühe gemacht, alles das, was ihn betreffen könnte, durchzulesen und dann eben noch Journalisten darauf hinzuweisen, wo denn da vielleicht der eine oder andere Fehler sein könnte. Ich habe damals viel zum Thema Hypoalpe-Adria-Berichterstattung gemacht und er hat mich eben da angerufen, hat mir von der Weihnachtsfeier weggeloggt, habe dann tatsächlich noch was umgeschrieben in der Zeitung, weil er mich wirklich nur sehr korrekt und jetzt nicht irgendwie, würde ich sagen, anmaßend oder auf eine üble Art interventionierend angerufen hat, sondern wirklich nur korrekt. Und deswegen möchte ich echt sagen, das ist ein Viech. Also hätten wir alle so eine Beamte, die um verhältnismäßig so wenig Geld wie er für seine Fähigkeiten das macht, arbeitet, boah, der Staat wäre aufgestellt.
Ja, also das finde ich auch ganz beeindruckend. Also das fände ich sogar an einem Werktag um 22:30 noch ganz gut, dass du ja eben nicht im intervenierst, weil es schlecht ausschaut, sondern praktisch lektorierst unbezahlt. Also klar, das haben's so nicht ganz. Ja. Also das ist durchaus beeindruckend und etwas, was ich mir umgekehrt auch vom aktiven Minister Karl-Heinz Grasser schlecht vorstellen hätte können, dass dem um 10.40 Uhr einfällt, Jössers, na, er hat eine logistische Formulierung geschlampert, angegeben, das gehört sofort korrigiert.
Ja, jetzt plagen wir noch ohnehin andere Sorgen. Im Insolvenzverfahren wurden 35,6 Millionen Euro an Forderungen angemeldet. 23,1 Millionen Euro wurden auch letztlich vom Insolvenzverwalter anerkannt und die Hauptgläubigerin der ganzen Angelegenheit Grasser ist die Republik Österreich. Vom früheren Finanzminister will man nämlich 12,9 Millionen Euro an Schadenersatz aus dem ganzen Buchwerk-Verfahren und dann besteht auch noch eine Steuerförderung der Finanz in der Höhe von 10,1 Millionen Euro. Und der Herr Peschorn hat schon mal ganz klar gesagt, na, wir wollen alles, wir verhandeln nicht, Klammer auf, Siegfried Wolf, hören Sie vielleicht zu an dieser Stelle, weil Sie werden diesen Satz auch unter Umständen noch in dem Prozess hören, um den es um Ihre mutmaßliche Interventionen wegen einer Steuerschuld gehen könnte, Klammer zu. Unschuldsvermutung gilt natürlich, auch außerhalb und innerhalb der Klammer sowieso und ganz und klar. Und jetzt finde ich interessant, was Karl-Heinz Grasser eigentlich so angeboten hat zu leisten. Er hat nämlich vorgeschlagen, eine Entschuldung über eine Barquote von 3% zu reißen. Da geht es um 700.000 Euro.
Ja.
Und ich möchte jetzt nur mal die andere Summe nennen, 23,1 Millionen Euro. Da ist eben, ja, 97% fehlen. So viel Kopfrechnen können alle. Ich glaube, Hutzpe, weil du vorhin gerade die jüdische Seite von Jon Stewart gemeint hast, das ist auch Karl-Heinz Grasser kann da doch irgendwie jüdisch sein.
Ja, und es ist ja doch das Interessante, dass ganz offensichtlich von noch über lichtensteinische, also dass noch Geld auf lichtensteinischen Konten vermutet wird. Also dass es dieses Angebot sicher nicht angenommen wird, bevor das geklärt wird. Und ich fand auch die Bescheidenheit seines Besitzes, also im Mittagsjournal ist ihm gemeldet worden, also er hat auch sogar seine Sachwerte angegeben und die haben im Wesentlichen, glaube ich, bestanden aus zwei Fahrrädern und einer Laptop-Tasche. Immerhin von Montblanc, aber ohne Laptop. Also der Laptop wird ihm wahrscheinlich nur leihweise von seiner Frau oder seinen Hunden überlassen und kehren tut ihm nur die Laptop-Tasche.
Ja, aber das finde ich dann ehrlicherweise auch ein wenig ehrlicher als das Vermögensverzeichnis von René Benko, der zum Beispiel einen Cerruti oder Gucci-Anzug in Größe 48 drinnen hatte, wo du gewusst hast, da passt er nie rein. Das ist vielleicht einmal irgendwie so gekauft, damit es als Fernziel im Schrank hängt und man.
Ein Motivationsanzug, ja.
Ah, der Motivationsanzug des René Benko. Also da glaube ich, ist Karl-Heinz Grasser einfach ehrlicher. Wobei seine Anzüge würden mich interessieren. Ich glaube, ich habe die gleiche Konfektionsgröße wie er. Also falls da was in Versteigerung ist, bitte machen Sie mich aufmerksam. Da sind schon ein paar schöne Stücke dabei, behaupte
ich. Ja, also ich weiß, in seiner aktiven Zeit hat er viel hilfiger getragen, weil das war gratis.
Genau, da war
aber,
ja was.
Was er jetzt tragt, wobei ich glaube, der hat ja doch sportlich, du bist ja Ausdauerläufer und ich glaube, er hat eher so ein bisschen auf Schulterpumpen und Bizeps und so. Also ob ihr exakt ins Gleiche eine passt, weiß ich nicht.
Ja, ich weiß, dass er gern Wasserskifahren geht und seine Badehosen will ihn nicht haben.
Badehosen ist aber gutmütig, da hat man ein Spiel, die kann man ein bisschen länger zubinden oder weiterlassen. Aber interessierst du dich, falls die Badehosen, so wie beim Benko, wo man ja auch Büroeinrichtungen und Alltagsgegenstände kaufen konnte, also falls die Badehosen von Karl-Heinz Grasser versteigert werden, wärst du da persönlich irgendwie, hast du da einen Bezug oder?
Ich gehe im gleichen See gern baden wie er, mit dem Unterschied, dass ich halt ins öffentliche Strandbad gehen muss und ihm ein guter Abschnitt am See gehört, beziehungsweise seiner Frau oder irgendeiner.
Ja, wenn er ihm gehören würde, wäre es ja in der Konkursmasse.
Ja, also, das würde ich definitiv.
Immer vorsichtig mit dem Formulieren.
Ja, genau. Ganz und gar nicht. Also für all jene, die es wissen, es ist in der Rechtskurve in Maria Wörth, knapp vom Siegfried Wolf, den wir auch schon erwähnt haben. Da ist das Grasser anwesend. Aber das ist nichts, was ich jetzt ausplaudern würde, was nicht ohnehin schon in ganz, ganz vielen Zeitungen ist.
Wobei Siegfried Wolf, das ja immer gut mit ihm verstanden hat, wäre ja doch auch vielleicht, also wenn er ein guter Freund ist, das müsste einer sein, der. Diese, was sind es, 21 Millionen?
23,1, ja.
23 Millionen eigentlich auch einem Freund geben kennt, ohne dass er deswegen gleich danach arm ist. Aber ich glaube, dem steht im Weg, dass das Siegfried Wolf sehr ungern hergibt.
Ja, und wenn es am Ende
sind wir wieder an der Umschuldsvermutung von vorhin.
Wenn es am Ende beim Staaten kommen würde, ist es, ich glaube, überhaupt nicht, sagen wir mal jetzt so sehr.
Vor allem, wenn es an den Staat, dann besonders, ja, wenn es an den Staat geht, glaube ich, es gibt es noch eine übers normale Sträuben, das schöne Geld auszugeben, hinausgehende ideologische Sperre.
Falls Sie Ihrerseits Geld ausgeben wollen, schauen Sie in die Shownotes rein, da gibt es ein Abo der kleinen Zeitung, dass Sie sich kaufen können. Oder natürlich auch die Tickets für Thomas Maurers nächste Shows, kreuz quer durch Österreich. Ich glaube, ich habe noch nie erwähnt, dass ich es jetzt gesehen habe und das ist wirklich gut. Also das, was da die Kritiker schreiben, die werden nicht einfach irgendwie von ihm bezahlt, die setzen sich rein. Bin da selbst mit einem Kollegen und einer Kollegin gesessen, die für unterschiedliche Blätter geschrieben haben und habe jetzt nicht gesagt, wer ich bin oder so irgendwie. Die haben dann wirklich positiv über dich berichtet, lieber Thomas. Und ich finde, völlig verdient.
Das ist sehr lieb, dass du das erwähnst. Aber natürlich alle am kritischen Denken geschulten zuhörenden Personen denken sie, na gut, das muss ich jetzt da sagen.
Ja, wenn ich dem nicht so... wenn ich
du hättest das elegant soll. Übergehen können, wenn du dir dachtest, puh, Alter, dann hätten wir es einfach gar nicht als Thema aufgebracht.
Dann geht der Podcast Niavarani und Chickhassen.
Ja, toi, 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 wenn du vom Niavarani zurückgerufen werden willst in irgendeiner Angelegenheit. Das haben schon andere probiert.
Ja gut, wir werden es derweil in dieser Woche, falls Sie am 18.04. noch nichts vorhaben am Nachmittag und zufällig in Graz sind, schauen Sie ins Schauspielhaus. Thomas Maurer und ich und die fantastische Christina Kiesler sind dort auf der Bühne und machen eine Runde Maurer und Schick live. Es wird sehr, sehr informativ. Das kann ich Ihnen schon versprechen. Ob es lustig auch noch wird, das werden wir hinterher sehen. Aber zumindest die Infos stimmen.
Ja, und wenn's, wir sind ja nicht nur wir. Es ist ja ein Podcast-Festival. Es soll sich überhaupt aus, da vielleicht einzuschauen.
Ja, den ganzen Nachmittag. Ab 16 Uhr, wann wir zwar dran sind und die Christina war sie nicht genau.
Später, glaube ich. Aber das steht alles in dem Internet, von dem man so viel hört. Da kann man sich schlau machen.
Warum sind die alle verrückt geworden oder was?